Das zeigt vielleicht, dass wir nochmal gucken müssen, wo können wir uns nochmal steigern im deutschen Frauenfußball. Wenn wir sehen, dass die Dominanz der internationalen Spielerinnen immer mehr wird in Deutschland und dass die Leistungsstärke auch immer stärker wird der internationalen Spielerinnen. Tatsächlich war es schon immer mein Traum, am Spielfeldrand zu stehen und die Interviews zu machen. Das ist ein Kindheitstraum, den ich mir erfüllen konnte. Irgendwie wusste ich aber nie, welchen Weg gehst du, um dir diesen Traum zu erfüllen.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potzel. Präsentiert von Fuchs.
Das Bild der kommenden Bundesliga-Saison nimmt immer weiter Form an. Die Meisterinnen sind jetzt bekannt, zwei von drei Aufsteigerinnen auch. Und auf dem Transfermarkt ist die Hölle los. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Frauenfußball-Podcast. Ich bin Nina, wie immer eure Hostin hier. Und für diesen Meisterinnen-Spieltag habe ich mir noch jemanden mit dazugeholt, die da ganz nah dran war. Und mit ihr habe ich besprochen, was dieser dritte Titel in Folge denn nun bedeutet für die Bayern, aber auch für die Liga insgesamt und das Bild des deutschen Fußballs der Frauen. Also habt ganz viel Spaß dabei und wir hören uns zur Analyse des Spieltags nachher nochmal.
Vom Feld ans Mikro.
Ihr kennt sie alle sicherlich von Magenta Sport, wo sie bei Spielen der Bundesliga moderiert. Vorher hat sie aber auch noch einen anderen sehr, sehr coolen Job gemacht, wie ich finde. Sie ist Dolmetscherin und Integrationsbeauftragte bei Bundesliga-Clubs der Männer gewesen. Mittlerweile liegt ihr Fokus aber beim Moderieren, ob Live-Events oder eben der Fußball. Hallo und willkommen, Camila Benschop.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Hi.
Ja, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast nach einem wirklich ziemlich aufregenden Wochenende. Also es ist insgesamt super viel passiert und du warst ja mittendrin, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Jetzt, das machen wir nachher auf jeden Fall gleich noch. Wie geht's dir so nach so einem Wochenende?
Ja, ich bin noch ein bisschen müde und mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war in München, bin sehr spät erst wieder nach Hause gekommen, aber total vollgeladen mit Emotionen, weil ich jetzt schon zweimal versucht habe, die Bayern den Bayern-Meistertitel mitzunehmen. Das ist mir nicht gelungen, weil es letztes Jahr in Leverkusen nicht gelungen ist und davor das ja in Leverkusen auch nicht gelungen ist. Und somit ist mir diese Party dann immer ja nicht gegönnt gewesen. Deswegen habe ich jetzt den langen Weg auf mich genommen nach München und gedacht, so, jetzt aber vor heimischer Kulisse, jetzt lasst mich doch auch mal dabei sein.
Ja, also so viel ist jetzt klar, ne? Glückwunsch an die Münchnerinnen zum Gewinn dieser Meisterinnenschaft, die dritte in Folge, völlig irre. Wie gesagt, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich fand es auch sehr schön, ich glaube, Julie Gewinn hat es auch im Interview dann danach bei euch gesagt, dass sie eben meinte, ja, letztes Jahr irgendwie in Freiburg war ein bisschen schade, dass es nicht zu Hause war, aber diesmal hat es eben geklappt. Genau. Camila, bevor wir darauf schauen, haben wir noch ein paar Fragen an dich auch.
Die 5 Fumms-Fragen.
Also alle Fragen, die ich hier stelle, sind heute an dich, weil du bist ja nun mal hier zu Gast. Aber auch aus der FUMS-Redaktion immer wieder welche mit dabei. Du bist geborene Blumski, ein richtig sweeter Nachname. Aber mal zu was anderem. Was magst du eigentlich lieber, Blumen oder Ski?
Blumen. Ich bin ein absoluter Sommermensch.
Ja, auch voll schön. Ja, dann ist ja jetzt gerade perfekt, ne?
Ja, total. Ich lieb's. Das Wetter, das macht mich total glücklich.
Shit. Deutsch, Polnisch, Spanisch, Niederländisch, Französisch, Portugiesisch. Viele Sprachen, die du alle sprichst. In welcher Reihenfolge hast du die gelernt und wie kam es ausgerechnet zu diesen Sprachen?
Polnisch als erstes, dann Deutsch, dann Englisch, dann Französisch, dann Spanisch, dann Niederländisch, dann Portugiesisch. Portugiesisch als letztes über Bayer 04 Leverkusen, weil ich auch dort als Integrationsbeauftragte gearbeitet habe und die dann gesagt haben, wir haben so viele Brasis, kannst du nicht mal Portugiesisch lernen? Und es ist dem Spanischen ja sehr nah, deswegen ging das eigentlich recht flott. Ich bin dann auch für eine gewisse Zeit nach Brasilien gegangen, um die Sprache nochmal zu festigen im eigenen Land. Lernt man die Sprache einfach nochmal viel besser. Polnisch, wie gesagt, als gebürtige Polin. Dann sind wir nach Deutschland gezogen, da war ich 4 Jahre alt. Dann habe ich über die Schule ganz klassisch Englisch, Französisch, Spanisch gelernt. Hab dann in den Niederlanden studiert auf Englisch, hab da aber als Hauptfach Spanisch belegt, Bin dann nach Spanien gezogen für ein Jahr, habe da ein Jahr gelebt, bin wieder zurückgekommen, habe mein Studium abgeschlossen und dann nochmal einen zweiten Studiengang besucht, nämlich Deutsch und Spanisch auf Lehramt studiert nochmal. Und dadurch das Spanisch natürlich dann nochmal gefestigt. Und demnach würde ich fast schon sagen, dass ja Spanisch meine Lieblingssprache ist.
Wollte ich nämlich gerade nachfragen, ob du eine Lieblingssprache hast. Mhm. Ich finde das total irre, so viele Sprachen und dann ja auch parallel. Kommst du da manchmal durcheinander?
Tatsächlich sage ich immer wieder, ab der vierten Sprache wird es einfacher. Irgendwas passiert da im Gehirn, habe ich das Gefühl. Dann wird es wirklich einfacher. Die Sprachen liegen ja total nah aneinander. Ne? So Spanisch, Portugiesisch, Französisch. Jetzt lerne ich gerade Italienisch. Das wäre dann Sprache 8. Und ich decke halt viele Bereiche ab. Ne? Durch das Polnische verstehe ich halt viel Russisch. Die Kroatisch, Serbisch, das ist ja sehr naheliegend. Durch das Spanische ging das Portugiesisch sehr schnell. Das Französisch ist dem ja auch ähnlich. Das Italienisch finde ich gerade total einfach zu lernen aufgrund Spanisch, Französisch und Portugiesisch. Und so hat man dann irgendwann so diesen Klick raus. Und ich sage ja immer, Sprachen lernen ist wirklich das ist ein Privileg, ja. Das muss man einfach machen. Und ab der vierten kann ich echt als Tipp mitgeben, wird es einfacher. Und am Ende ist es einfach nur wie Suppe kochen, sage ich immer. Du brauchst ein paar Verben, ein paar Adjektive, ein paar Vokabeln, ein paar Nomen. Du musst ungefähr wissen, wie man so einen Satz bildet und wie man die konjugiert, die Verben. Und dann kannst du eigentlich schon loslegen.
Ja, geil. Und ganz wichtig, wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Nervosität ablegen zu lernen. Absolut. Und einfach drauf losplappern, oder? Weil das ist nämlich mein Problem, dass ich mir dann so 5000 Gedanken mache.
Das musst du komplett ablegen und das ist auch voll okay. Also ich finde es, das ist meine persönliche Meinung, ich finde es überhaupt nicht schlimm und das sage ich auch immer, wenn ich Spieler unterrichte in Deutsch, was ich ja immer noch mache auch. Den sage ich immer, es ist total egal, ob ihr da mal was Falsches sagt oder irgendwie einen Satz nicht richtig strukturiert oder mal ein Verb falsch konjugiert. Aus Fehlern lernt man A und B finde ich es total sympathisch. Ja. Ja, und ich finde, wenn du es nicht versuchst, dann wird es auch nichts, ne? Einfach machen.
Ja, einfach machen. Das hängt auch so ein bisschen zusammen vielleicht mit der nächsten Frage. Einfach machen gilt ja auch fürs Tippen. Du bist mit einem Fußballprofi verheiratet. Hand aufs Herz. Wer von euch beiden tippt besser Ergebnisse?
Ich würde fast sagen, ich. Ah. Ich gucke auch mehr Fußball als er.
Stark. Was ist so der krasseste Tipp, der tatsächlich dir richtig geglückt ist? So ein 7-1 zum Beispiel.
Tatsächlich jetzt aufs Wochenende bezogen. Ich habe 3-1 getippt für die Bayern.
Nicht schlecht.
Und war richtig stolz. Und war richtig stolz, dass das dann gepasst hat.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Stark. Wir haben es gerade schon so ein bisschen angerissen. Du hast eben und machst es auch immer noch. Ausländischen Fußballprofis bei Bundesligisten hilfst du, ihr zurechtzukommen, bringst den Deutsch bei. Wie stellen die sich so an? Und was sind so die großen Unterschiede, sag ich mal?
Es gibt tatsächlich große Unterschiede zwischen den Kulturen. Man sagt immer, man soll das nicht so pauschalisieren, aber man kann das man kann schon tatsächlich sagen, es fällt Skandinaven einfacher, Deutsch zu lernen als Französisch sprechenden oder Franzosen oder afrikanischen Spielern oder lateinamerikanischen Spielern. Also man merkt schon da den krassen Unterschied, wenn ein Spieler aus Brasilien kommt oder wie schwer er sich tut, Deutsch zu lernen. Im Vergleich zu einem Spieler, der jetzt aus Dänemark oder Island oder Schweden kommt. Ich habe viele polnische Spieler auch betreut, die sich auch sehr, sehr gut anstellen in Sachen Deutsch lernen. Also habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Tatsächlich fällt es grundsätzlich Europäern leichter, Deutsch zu lernen als Nicht-Europäern. Also es ist total spannend und es ist wirklich immer so. Also die Latinos und die Afrikaner, die lernen einfach am schlechtesten und die Franzosen tun sich auch sehr schwer, weil die Grammatik im Französischen und die Wörter dann doch sehr anders sind. Also denen fällt es sehr schwer, diese Synonyme, die wir auch haben im Deutschen, zu verstehen. Das fällt den Spaniern wiederum etwas einfacher, aber man sieht da auch den Unterschied, wenn ein Spanier bilingual ist, also ich hatte mal einen spanischen Spieler, der sprach aber schon fantastisch Englisch und Französisch. Der war super, das war einer meiner besten Schüler. Im Vergleich dazu hatte ich auch Dani Carvajal, der Real Madrid-Star bei Bayer Leverkusen. Dem fiel es ganz schön schwer.
Ja, krass. Also ich kann mir das auch so ein bisschen erklären, so was eben die geografische Nähe sicherlich auch angeht. Also Lateinamerika und Afrika ist ja nun mal einfach ein bisschen weiter weg, sagen wir es mal so.
Und halt das, ob sie halt schon bilingual sind. Wenn sie schon 2, 3, 4 Sprachen sprechen, fällt es ihnen grundsätzlich halt einfacher, nochmal eine 3., 4., 5. Sprache zu lernen, als wenn sie wirklich nur Französisch, nur Spanisch oder nur XY sprechen.
Ja. Kommen wir von dem Aspekt zu einem anderen Aspekt deiner Vita, weil es ja hierzulande noch so ein kleines Mysterium ist und du ja Expertin bist. Sag uns kurz, was ist das Geilste am Cheerleading?
Cheerleading? Habt ihr die Kurve jetzt gekriegt? Das Geilste am Cheerleading ist die Vielseitigkeit des Sports, weil das Cheerleading deckt nicht nur Akrobatik ab, sondern es ist ja, das Cheerleading, was ich gemacht habe, ist ja American Cheerleading. Das ist ja mehr Akrobatik und Turnen als Puschel-Cheerleading, wie viele immer denken. Also ich hatte keine Puschel, sondern so eine Routine, so nennen wir das im Cheerleading, besteht aus einer vorgeschriebenen Zeit, 2 Minuten 20. Und in diesen 2 Minuten 20 müssen Pyramiden gezeigt werden, Turnelemente gezeigt werden und eine kleine Tanzsequenz. Und das ist so dieses Vielseitige. Du hast halt Tanzen, du hast Turnen und du hast diese akrobatischen Elemente. Also es ist ein sehr vielseitiger Sport und ich liebe es halt immer noch, aber bin halt einfach jetzt raus.
Für alle, die sich vielleicht fragen, wie kommt eben diese Kurve jetzt gerade zustande? Du hast einen Cheerleading-Verein mitgegründet, hast trainiert, bei Weltmeisterschaften dabei gewesen. Dieser Verein ist mittlerweile Teil vom SC Bayer Uerdingen und einer der größten Cheerleading-Vereine in Deutschland auf jeden Fall. Also sehr, sehr krasse Sache. Ich finde es nur irre, als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, wirklich was du alles machst und auch schon gemacht hast. Das ist Wahnsinn. Wie kommt man denn von all dem, vom Cheerleading, vom Dolmetschen, Integrationsbeauftragte, wie kommt man von da zu moderieren?
Tatsächlich war es schon immer mein Traum, am Spielfeld dran zu stehen und die Interviews zu machen. Das ist ein Kindheitstraum, den ich mir erfüllen konnte. Irgendwie wusste ich aber nie, welchen Weg gehst du, um dir diesen Traum zu erfüllen. Ich habe es dann probiert mit einem Studium, Journalismusstudium. Mein NC war leider nicht gut genug für dieses Studium. Demnach habe ich das dann verworfen, habe dann International Management studiert im ersten Studiengang und dann gedacht, ja, okay, vielleicht soll es halt einfach nicht sein. Ich habe im Radio gearbeitet, für die Zeitung geschrieben, das habe ich schon nebenbei gemacht, viele Events moderiert. Also ich bin dann über die Eventmoderation gekommen. Und durch den Deutschunterricht, durch den Sprachunterricht mit den Spielern, waren es eigentlich die Spieler, die mich so ein bisschen da nochmal gepusht haben. Die gesagt haben, Mensch, wenn wir mit dir die Interviews üben, finden wir das richtig cool. Und das finden wir zum Teil irgendwie viel lockerer, als dass die Kollegen oder das jetzt mittlerweile Kollegen, die anderen am Spielfeldrand machen. Warum machst du da nichts draus? Das ist, und ich habe erst gedacht, ja, das sagen die jetzt nur, weil die mich gern haben. Aber das ist immer häufiger aufgetreten, sodass ich dann gesagt habe, Mensch, why not? Just try it. Und dann habe ich über Christian Sprenger Coachings genommen, habe den Kontakt irgendwie von ihm bekommen und ist ja ein sehr bekannter Moderatoren-Coach in Deutschland und habe gedacht, wenn der mir jetzt sagt, ich kann was, dann mache ich was draus und habe dann über die Coachings mit ihm echt viel gelernt und er hat dann bestätigt, echt, mach was draus, unbedingt und hat mir dann den Kontakt gegeben von Ali. Das ist der CEO gewesen von Thingspool. Die machen ja die Redaktion für Magenta Sport. Ali ist ja leider nicht mehr unter uns. Aber über Ali ging der Kontakt. Und ich habe Ali dann einfach eine Initiativbewerbung geschickt. Hi, ich bin die Camila. Ich möchte gerne bei euch mitmachen, so ungefähr mit einem netten Video, mit einem kleinen Showreel. Und daraufhin kam von Ali zurück, dass ich mal vorbeikommen soll. Und dann ging es irgendwie ganz schnell.
Stark, voll schön. Eine Frage habe ich noch eben dazu. Dann schauen wir mal wirklich auf das, was du jetzt am Wochenende gemacht hast, dass wir da alle bestaunen konnten. Gibt's was du in deiner Arbeit merkst, wo du so merkst, das kommt jetzt, also beim Moderieren zum Beispiel oder Reporterin sein, Interviewführung, merkst du da manchmal so, das kommt von meinen vorherigen Erfahrungen?
Ja, definitiv. Und ich glaube auch, dass es eine meiner größten Stärken ist. Das ist die Empathie, weil ich mich sehr, sehr gut in die Lage der Spieler hereinversetzen kann, weil ich genau weiß, wie die sich in diversen Situationen fühlen, weil ich für die nicht nur eine Sprachlehrerin bin, sondern auch irgendwo eine Ansprechpartnerin, wo sie halt oft auch Rat suchen, wo sie sich auch mal auskotzen. Demnach weiß ich, warum diverse Situationen für die Jungs schwieriger zu handeln sind. Und ich glaube, dass mir das jetzt echt zugutekommt. Zumindest bekomme ich auch sehr oft gesagt, dass ich in vielen Situationen richtig reagiert habe, empathisch reagiert habe, weil ich einfach, glaube ich, das Gefühl dafür habe und das verstehe, wie die sich nach manchen Spielen und nach manchen Situationen fühlen.
Voll interessant, ergibt auf jeden Fall total Sinn. Und du hattest ja auch gesagt, irgendwie, dass die Spieler dir selber das Feedback gegeben haben, dass das total Spaß macht mit dir. Ich finde, das sieht man auch, wenn man irgendwie dir zuguckt, dass du wirkst da so locker dabei. Das macht richtig Spaß, dazu zu schauen auf jeden Fall. Jetzt eben auch wieder am Wochenende. Du bist in München dabei gewesen bei der Meisterinnenkrönung der Münchnerinnen. 3:1 haben sie gewonnen gegen Freiburg. Ich hatte das noch in der letzten Woche so ein bisschen angeteased. Freiburg schon ein paar Mal Partycrasher gewesen. Hat zwischendurch ja auch so ausgesehen. 1:1 zur Halbzeitpause, aber am Ende dann ziemlich deutlich, so wie du es ja auch getippt hast, 3:1 für die Bayern. Wie war das für dich so, dieses Spiel, diese Feier auch mitzubekommen?
Also ich habe mich erstmal total gefreut, dass ich dabei sein darf. Da ich ja aus der Nähe Düsseldorf komme, ist München eigentlich ja gar nicht mein, sag ich mal, Arbeitsraum. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich das Spiel machen durfte. Vielen Dank an meinen Kollegen Simon Köpfer, dass ich die Ehre haben durfte, dabei zu sein. Es war für mich auch das erste Mal tatsächlich auf dem vor Ort am Bayern Campus. Also Stadionpunkt haben wir auch nochmal mitgesammelt. Und ich war irgendwie auch so ein bisschen mit aufgeregt, ne? Weil ich wusste, die können heute hier Meister werden. Wie gesagt, ich habe es jetzt zweimal schon in den letzten 2 Jahren verpasst. Diesmal wollte ich es nicht verpassen und live dabei sein. Und es war auch eine sehr aufregende Partie. Unsere Expertin Karl Lehmann hat auf ein 3:3 getippt. Nach der ersten Halbzeit habe ich erst gedacht, so Mensch, irgendwo, vielleicht liegt sie ja gar nicht so verkehrt. Ich mit meinem 3:1. Freiburg hat es den Bayern in der ersten Halbzeit echt schwer gemacht. Also die Freiburgerinnen haben echt Gas gegeben in der ersten Halbzeit, haben viel gestört, haben das Spiel der Bayern total zerstört, so wie Julia Gwinn es auch im Interview dann im Nachlauf gesagt hat. Und sie echt vor Herausforderungen gebracht und einfach ihnen Probleme bereitet und sie dann dadurch zu Fehlern gezwungen. Also in der ersten Halbzeit echt alles richtig gemacht. Dann ist es wohl laut geworden in der Kabine in der Halbzeit, laut Julie Gwinn. Und in der zweiten Halbzeit, meiner Meinung nach, haben die Bayern da auch ein anderes Gesicht gezeigt und dann klare Chancen ausgespielt und das Spiel dann auch am Ende, finde ich, auch verdient 3:1 gewonnen. In 2:1 wäre auch in Ordnung gewesen. Also ich finde, ne, Freiburg hat es, wie gesagt, wirklich super gemacht. Und am Ende sind die Bayern dann Meister geworden und ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein live und es war sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wir hatten wundervolles Wetter, die Frauen waren sehr, sehr glücklich über diesen Titel. Sie waren sehr glücklich, dass sie ihn vor den eigenen Fans holen durften. Wir haben mit Pernilla Harder gesprochen nach dem Spiel, die für mich eine der Top-Spielerinnen ist in dieser Saison. Also es ist ja Wahnsinn, das ist für mich der X-Faktor. Es ist die sie macht genau die wichtigen Tore, wie auch das 2:1, weil ich finde schon, nach diesem 2:1 waren die Bayern doch nochmal so ein bisschen lockerer. Dann kam Glodis rein und macht dann auch noch das 3:1. Das hat mich sehr für sie auch gefreut als Kapitänin, dass sie dann auch noch dazu beitragen konnte. Wir haben mit Julie Gwinn gesprochen, die total happy war, sehr erleichtert auch. Auch Pernilla Harder hat betont, wie schwer die Saison war und wie viele Herausforderungen sie hatten, auch durch die Verletzungen. Ne? Ich meine, Obi, das sind sehr wichtige Spielerin, auf die sie die ganze Saison verzichten mussten. Und deswegen hat man dann schon auch gemerkt, wie glücklich sie über diesen Titel sind, weil ich mir erst gedacht habe, Mensch, du bist ja schon 1, 2, 3 Mal hintereinander jetzt Meister geworden. Kann man sich überhaupt über den dritten Titel überhaupt noch so sehr freuen? Aber die Freude war riesig, ne? Und die Spielerinnen haben auch betont, wie besonders dieser Titel auch ist, weil einmal ist halt quasi, ja, du wirst halt einmal Meister. Zweimal ist halt so, ja, jetzt zweites Mal. Aber der dritte Titel in Folge zeigt halt schon, dass es konstant ist, ja, und dass sie ihre Leistung konstant abrufen und zeigt jetzt auch noch klarer, dass die Bayern die Macht im deutschen Frauenfußball sind.
Absolut. Ja, ich fand das auch, also genau dieses Ding, dass der dritte Titel jetzt und dass man sich trotzdem auch so sehr drüber freuen kann. Diese Saison war ja wirklich nicht einfach, viele Verletzte, was eben Pernilla Harder auch gesagt hat und zwischendurch ja auch die SGE, die auf einmal irgendwie so richtig ernst gemacht hat, wo ich auch schon einige Stimmen gehört habe, Justin Kraft zum Beispiel, der gemeint hatte, ja, diese Saison muss Frankfurt die Meisterinnenschaft holen, aber jetzt ist es doch wieder anders gekommen. Eben, hattest du jemals Zweifel daran, also während des Spiels, aber auch über die Saison hinweg, dass die Münchnerinnen das holen würden?
Während des Spiels nicht. Ich habe ja ganz klar deswegen auch auf ein 3-1 getippt, weil ich mir sehr sicher war, dass die Bayern das ziehen. Auch vom Gefühl her einfach und vom Auftreten. Wobei Alex Strauß im Interview vorm Spiel gesagt hat, wir können es heute klar machen, wir müssen aber nicht. Ja, wir haben noch ein paar Spiele und wir haben den Vorsprung. Also er war sehr entspannt, aber vom Gefühl her wusste ich, die ziehen es heute. Über die Saison, und das hat Alex Strauß auch betont, der kam noch mal nach dem Interview zu uns und hat gesagt, ihr Medienvertreter, jetzt hört mal zu. Also ihr fangt schon im Oktober, November an, da von Herbstmeister Frankfurt und uns an uns zu zweifeln. Aber so wie ich immer sage, it's a process. So, und jetzt so nach dem, also es hörte sich für mich so an, so für die kommende Saison, habt einfach die Geduld mit uns und wartet bis zum Ende. Denn dann ist richtig mit uns zu rechnen. Also es hat sich wirklich auch bestätigt, das, was er immer sagt, it's a process. Es ist ein Prozess. Letztendlich hat er damit recht. Es ist ein Prozess und die Bayern haben auf Strecke einfach bewiesen, wir sind einfach in der Lage, konstant unsere Leistung abzurufen über die komplette Saison. Und was ich auch bemerkenswert fand, ist, Julie Gwin hat es betont, die Meisterschaft zu holen, ist der schwierigste Titel, weil du jede Woche einfach liefern musst, um am Ende auf Platz 1 zu stehen. Und das, da muss ich sagen, das ist echt so. Und da haben sie einfach geliefert über die Saison.
Voll. Ich finde, das sieht man nicht nur eben in der Saison, na klar auch, aber man sieht das Große auch immer wieder im Kleinen. Also in den Spielen sieht man das ja auch immer wieder. Genauso jetzt gegen Freiburg, ne, wo sie die erste Halbzeit so ein bisschen Schwierigkeiten haben oder zumindest nicht so das komplett ausspielen können und dann hinten raus aber einfach eben ihren Stiefel durchziehen, ihr Ding machen, vielleicht so ein, zwei Stellschrauben eben drehen und dann zack, kommen sie nochmal durch. Hat sicherlich auch daran gelegen, dass sie athletisch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Kräfte, mehr Körner haben sozusagen, als Freiburg jetzt hatte. Aber das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend. Trust the Process ist ja auch wirklich so ein Thema, was jetzt nochmal neu aufgezogen wird. Alex Strauß, von dem du jetzt gesprochen hast, von dem auch wirklich viel geschwärmt worden ist. Ich meine, der ist 3 Jahre da gewesen, hat 3 Titel geholt, 3 Meisterinnen. Also du kannst jetzt das erste Double in der Geschichte der Bayern holen. Das ist total irre. Und jetzt geht er ja aber zu Angel City FC. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, Gotham City, das muss ich dann nochmal austauschen, weil ja, Angel City FC ist es. Hat dich das auch so überrascht wie mich und alle anderen gefühlt auch?
Total. Also ich kenne auch niemanden, der nicht überrascht war über diese Entscheidung. Es kam ja wirklich auch, also hat ja keiner mit gerechnet. Ich habe Bianca Rech im Interview auch gefragt, warum man diesen Zeitpunkt der Kommunikation gewählt hat, weil ich mir gedacht habe, man hätte das vielleicht auch nach dem Pokalspiel machen können, weil die Frauen ja jetzt vor so einer sehr wichtigen Woche stehen. Aber ich kann das schon verstehen. Sie wollte halt einfach verhindern, dass es irgendwo durchsickert. Da Gespräche natürlich intensiv schon stattgefunden haben und dann auch Dokumente erstellt werden, sickert es halt sonst irgendwo durch. Und sie wollte halt einfach, dass es dann von den Bayern kommuniziert wird. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen kann ich demnach vorher, konnte ich den Zeitpunkt überhaupt nicht nachvollziehen. Aber nach dem Interview mit Bianca Rech konnte ich ihn nachvollziehen. Dass er geht, warum er geht, ist noch nicht ganz klar. Es scheint auch persönliche Gründe zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass er sich damit vielleicht einen Traum erfüllt. Vielleicht auch einen Familientraum, vielleicht hat er mit seiner Frau mal vorgehabt, in den USA zu leben? Ich weiß es nicht. Und es würde sich damit für ihn ein Traum erfüllen. Das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da wollte er auch wirklich absolut nicht mit sich reden lassen. Und er wollte auch einfach damit in Ruhe gelassen werden, weil er ganz klar betont hat, lass mich doch einfach die Saison erstmal zu Ende bringen. Und dann können wir nochmal reden und dann kommuniziere ich das gerne auch nochmal. Also er schien da auch keine Geheimnisse drum machen zu wollen, aber einfach in diesem Moment einfach sich noch auf die Saison fokussieren zu wollen, was auch absolut, finde ich, verständlich ist. Ich meine, sie stehen vor einem Double, ja, was sie erstmalig in der Vereinsgeschichte erreichen können. Demnach, finde ich, sollte man das dann auch respektieren und da höre ich dann auch auf zu bohren, weil ich finde, an einem gewissen Punkt musst du dann auch die Verantwortlichen, die Trainer, die Spielerinnen etc. ja, respektieren und sie dann auch einfach ihre Arbeit machen lassen.
Ja, voll. Und es ist ja schon klar, also das hast du ja so rausgefischt, dass es ein Trainer werden wird. Genau. Also da scheint schon relativ weit die Arbeit zu sein, sage ich mal so. Hast du Tipps, Wünsche oder Gedanken dazu, wer die Nachfolge da antreten wird?
Also es wird definitiv ein Trainer, hat Bianca Rech bestätigt. Ich habe das Gefühl, es wird auch kein deutscher Trainer. Ich glaube, es wird wieder international. Es kursieren schon so einige Namen, aber ich glaube, dass sie was raushaut, womit keiner gerechnet hat. Ich finde Bianca Rech strategisch so eine Top-Managerin, Direktorin, dass ich glaube, dass sie da echt jemanden findet, der, mit dem wir, glaube ich, nicht rechnen. Und ich glaube auch, dass das jemand ist, der Alex Strauß, glaube ich, in der Art und Weise vielleicht sogar ähneln wird. Aber ich glaube auch, dass sie vielleicht jetzt in dem Ganzen eine neue Chance sieht. Ich finde, Alex Strauß hat einen super Job gemacht. Der hat eine mega Basis geschaffen. Und für denjenigen, der jetzt kommt, der muss halt diese Basis aber weiterentwickeln. Denn weiterentwickeln, damit meine ich, einfach international auch weiterzuentwickeln. Und weil das ja der nächste Step ist für die Frauen, international nochmal erfolgreicher zu werden, weil in Deutschland haben sie jetzt dreimal gezeigt, wer die Hosen anhat. Also jetzt geht es ja darum, international den nächsten Schritt zu machen. Deswegen glaube ich, dass es jemand sein wird, der international sehr gut aufgestellt ist. Ich glaube auch, dass vielleicht nochmal die ein oder andere Spielerin, internationale Spielerin verpflichtet wird. Weil wir schon gesehen haben, und das fand ich ein super Argument von Katrin Lehmann, die betont, die Spielerinnen, die die Spiele entscheiden, in dieser Saison sind die internationalen Spielerinnen gewesen. Ob es jetzt eine Bernstein war, ob es jetzt eine Harder war, etc. Also es sind mehr die internationalen Spielerinnen gewesen, die dominant waren in der Saison, die Spiele entschieden haben. Und ich glaube, das ist auch das, was die Bayern sehen. Ich glaube, das ist auch das, was Bianca Rech sieht. Und ich glaube, ja, sie wird da jemand aus dem Hut zaubern, von dem wir jetzt gerade noch nicht wissen, dass es ihn gibt.
Ich bin da so gespannt, auch so bei den anderen Vereinen, wo auch noch immer Fragezeichen sind, wer übernehmen wird oder eben auch bei den TrainerInnen selber, Theresa Merck zum Beispiel, wo wird sie hingehen? Mega spannend.
Da, Theresa Merck, mit ihr haben wir auch vorm Spiel kurz gesprochen, auch off-camera, da hat sie auch durchblicken lassen, dass sie sich durchaus auch eine andere Station als Deutschland vorstellen könnte. Also es könnte durchaus sein, dass es auch mal bei ihr international wird.
Super spannend. Du hast gerade eben gesagt, das fand ich super spannend, Thema internationale Stars eben, ne, dass die Spiele entscheiden. Macht dir das Sorge, weil ich habe das jetzt gerade so ein bisschen im Kopf, dass das ja nicht unbedingt ein gutes Zeichen für den deutschen Fußball der Frauen ist?
Ich finde, das zeigt vielleicht, dass wir nochmal gucken müssen, wo können wir uns nochmal steigern im deutschen Frauenfußball, wenn wir sehen, dass die Dominanz der internationalen Spielerinnen immer mehr wird in Deutschland und dass die Leistungsstärke auch immer stärker wird der internationalen Spielerinnen. Aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Also ich würde das nicht kritisieren. Man muss ja auch dazu sagen, der Frauenfußball in anderen Ländern, wenn man jetzt mal nach England oder Spanien guckt, ist da auch schon ganz anders entwickelt als bei uns in Deutschland. Ich glaube, wir sind da erst so ziemlich am Anfang der Entwicklung und es tut sich was. Ich fände es schlimmer, wenn sich nichts tun würde. Aber es tut sich ja was. Ich finde, es entwickelt sich sehr, sehr viel gerade. Und da muss man dann auch einfach mal den Ball flach halten und dem Ganzen auch Zeit geben. Und warum nicht internationale Spielerinnen hier hinholen und voneinander lernen? Ne? Also man lernt ja voneinander. Und ich meine, das ist in jedem anderen Verein genauso. Ne? Also auch bei den Herren ist es ja so, dass kaum eine Herrenmannschaft drum herum kommt, internationale Spieler zu verpflichten. Ja, wir haben mit Heidenheim vielleicht einen Verein, der sehr deutsch aufgestellt ist, aber ich finde es schon schwierig. Und ich sage immer, die bunte Mischung macht es am Ende.
ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Ich finde, man sieht es ja, also ja, man sieht es ja auf jeden Fall auch in der Verteilung in der Liga. Ich finde, es sind so alles so super schwierige, also nicht schwierige, aber sehr viele Punkte eben, die man so ausbalancieren muss, aus irgendwie die Schere innerhalb der Liga soll nicht allzu groß werden. Man will natürlich aber, dass die Top-Teams international auch am Start sind und so weiter. Das sind ganz, ganz viele Punkte, die man da irgendwie im Blick mit behalten muss. Thema internationale Top-Teams, der VfL Wolfsburg, du hast es gerade eben schon gesagt, dass die Bayern für dich mittlerweile Top-1-Player sind. Ich finde es total irre, wie schnell dieser Wandel jetzt tatsächlich dann doch passiert ist.
Ja, absolut. Also die Bayern, die haben sich da wirklich jetzt in den letzten 3 Jahren an die Spitze gespielt, gekämpft, haben sich da einfach wirklich sehr, sehr gut entwickelt, ihrer Philosophie, ihrem guten Händchen, diese Transfers, die sie tätig zu tätigen, die internationalen Transfers auch. Sie ist mutig, sie holt Spielerinnen, sie holt einen Trainer, den hatte auch vorher keiner auf dem Schirm. Das sind mutige Entscheidungen, aber Entscheidungen, die einfach gesessen haben. Ja, sie da einfach Top-Entscheidung. Und da muss man einfach auch sagen, haben die Bayern in den letzten 3 Jahren einfach eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und dann muss man dann einfach auch den Hut ziehen und sagen, Chapeau, FC Bayern, gute Arbeit geleistet und verdient an der Spitze angekommen.
Und der VfL Wolfsburg auf der anderen Seite wirklich ganz, ganz große Baustein am Start, riesengroßer Umbruch, der da ansteht. Größen wie Hegering, Brandt, Frohms, die verlassen den Verein. Jetzt haben so Janu Lewitz und Kuracikai nachverpflichtet. Das sind natürlich auch zu Zeichen, in welche Richtung das da eher gehen wird. Also eher ne, Talente fördern weiter. Ja, meinst du, Wolfsburg verabschiedet sich jetzt gerade wirklich so ins Mittelfeld? Ich will natürlich nicht, also ich meine, wir können nicht in eine Glaskugel schauen und so. Und ich will auch nicht die Teufel an die Wand malen, aber das Gefühl ist gerade kein gutes, oder?
Es könnte gut sein. Also ich glaube, meine persönliche Meinung ist, dass es in den nächsten 2-3 Jahren zu einem Leistungsabfall kommen könnte. Aber dass der VfL Wolfsburg dann mit einem neuen Gesicht zurückkommt. Das kann halt dauern. Und da wären wir wieder bei Alex Strauß. It's a process. Es ist ein Prozess. Du verlierst viele Spielerinnen, die diesen Verein nach oben getragen haben. Das braucht jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit, um das aufzubauen. Ich finde aber, ne, Janu Lewitz zum Beispiel ist ein super Transfer. Auch eine Kuracikai ist ein Top-Transfer, finde ich. Stina Johannes ist auch, finde ich, ein Top-Transfer für den VfL Wolfsburg. Und ich will sie nicht unterschätzen. Denn ich glaube, dass wenn sie den oder die richtige Trainerin an ihrer Seite, Trainer, Trainerin an ihrer Seite haben, glaube ich schon, dass sie da oben immer noch eine Größe sein werden, aber halt einfach mit einem neuen Gesicht und mit dem Risiko, dass es vielleicht in den nächsten 2 bis 3 Jahren einen Leistungsabfall geben könnte, muss nicht. Das haben wir ja diese Saison auch gesagt. Zu Anfang der Saison haben wir auch gedacht, es gibt einen krassen Leistungsabfall beim VfL Wolfsburg. Dem war nicht so. Ja, ich finde, das darf man auch nicht vergessen. Sie sind auf Platz 2 und den werden sie auch verteidigen. Von daher muss man auch da sagen, sie haben sich da auch gut gehalten, obwohl viele, viele gesagt haben, dass sie nicht mehr da zu dieser krassen Spitze gehören werden. Und dennoch war es ein spannender, bis dato spannender Kampf, fand ich.
Ey, voll irre. Ich habe das auch so geliebt, dass wirklich über sehr lange Zeit der Saison ja auch 4 Teams da involviert gewesen sind. Meister ist so toll. Ich hoffe wirklich,
dass... War so spannend wie noch nie.
Ja, wirklich, eben. Ja,
das war echt mega.
Und ich hoffe auch wirklich, dass es eben auch mit 14 Teams dann weiterhin so spannend bleibt, im Zweifel noch spannender wird. Eine Sache haben wir noch, da haben wir vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, die ich mit dir gerne besprechen wollen würde, weil ich selber da noch gar nicht so ganz genau weiß, was ich davon halten soll. Ende Mai startet ja das World 7 Turnier. Das ist ein neues Turnier. Das ist im 7, also 7 gegen 7 Modus wird es gespielt, Kurzspielformat. Da sind einige Top-Teams international mit dabei, unter anderem eben auch der FC Bayern München. Es reiht sich so ein bisschen, würde ich fast sagen, ein in so Formate wie Baller League, Kings League, Icon League, so ein bisschen was. Wie stehst du dazu?
Als ich es gelesen habe, habe ich mir erstmal gedacht, schon wieder ein neues Turnier. Was will man damit erreichen oder wo soll das hinführen? Als ich aber darüber nachgedacht habe, muss ich jetzt ehrlich sagen, kann ich es irgendwo nachvollziehen, dass der FC Bayern das mitmacht. Weil sie geben dadurch ihren Spielerinnen nochmal eine Plattform. Eine Plattform, sich zu zeigen. Ich glaube, dass die Spielerinnen, die bei der Europameisterschaft spielen werden, dass sie dieses Turnier nicht spielen werden, um sich da nicht zu verletzen, einfach kein Risiko einzugehen. Aber hey, wenn ich Spielerin des FC Bayern wäre und ich wäre nicht dabei bei der Europameisterschaft, dann wäre ich super dankbar, bei so einem Turnier nochmal mitzuzocken, wo ich mich zeigen kann, was für mich eine Plattform ist, wo ich mich mit anderen internationalen Mannschaften und Spielerinnen messen kann. Ich finde, ist nicht verkehrt. Also ich glaube, es ist nochmal eine neue Chance, auch für Spielerinnen vielleicht, die nicht so viel Spielzeit hatten in der kompletten Saison, da nochmal eine Plattform zu bekommen, wo man sich international nochmal messen kann mit anderen Spielerinnen. Ich glaube, dass du bei jedem Spiel, was du spielst, bei jedem Turnier, was du spielst, überall her nimmst du was mit. Du nimmst immer was mit. Du lernst Leute kennen, du nimmst was mit. Es ist eine Erfahrung. Jedes Spiel, jedes Turnier ist eine Erfahrung. Warum diese Erfahrung nicht wahrnehmen? Ich weiß, dass es natürlich auch wahrscheinlich ein riesen Marketing-Ding sein soll. Man will was vermarkten. Aber es ist nun mal auch der Trend aktuell. Baller League, Icon League, Kings League, da kommt ja immer mehr. Es ist ein aktueller Trend und warum sollen die Frauen diesen Trend nicht mitgehen? Und ganz ehrlich, ich gucke mir diese Turnierformate total gerne an. Der eine mag es, der andere nicht. Ich gucke es mir total gerne an. Ich finde, es ist sehr schnell, es ist unterhaltsam, es ist mal was anderes. Und ich glaube einfach, dass es positiv ist, dass man es jetzt macht. Vor allen Dingen für die Spielerinnen, die halt sehr wenig Spielzeit bekommen haben, um da einfach nochmal Erfahrung zu sammeln und eine neue Plattform zu haben.
Das ist ein saugutes Argument. Weil ich bin tatsächlich auch eher so da zu sagen, boah, schon wieder ein neues Format und schon wieder nochmal mehr Spielzeit, eben mehr Aufwand. Sie müssen ja auch erstmal dahin und so weiter und so fort. Aber ja, stimmt schon. Gerade für so Spielerinnen eben, die nicht so wahnsinnig viel Spielzeit bekommen haben, hast du einen Punkt? Nehme ich mit mir auf jeden Fall mit, ihr Hörerinnen und Hörer da draußen.
Oder wie wär's für dich? Stefan, du wärst Spielerin. Ja. Du hättest in der Saison einfach nicht viel Spielzeit bekommen. Safe. Du spielst keine EM. Du denkst dir, ja toll, war halt jetzt eine ganz okay Saison. Ich habe aber die meiste Zeit auf der Bank verbracht. Ja. Und dann kriegst du die Chance, bei einem internationalen neuen Turnierformat mitzuspielen, wo du dir denkst, hey, Ajax ist dabei, Benfica ist dabei, Man United ist dabei, geil, voll international. Why not, oder?
Absolut, 100%. Also ja. Finde ich, da muss ich nochmal weiter drüber nachgrübeln. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, haut gerne raus, was ihr davon haltet. @frauen.fußball.podcast ist die Adresse bei Instagram, sehr, sehr gerne. Und dir, liebe Camila, sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Einen letzten Tipp müssen wir uns aber natürlich auch noch abholen. Mit Blick auf den Donnerstag. Meinst du, Werder hat eine Chance gegen die frisch gebackenen Meisterinnen im DFB-Pokalfinale?
Also ich glaube, mit dem Selbstvertrauen, was die Bayern jetzt haben, und die werden sich nicht nochmal diesen Titel nehmen lassen. Das ist so ein historischer Moment. Die können das erste Mal in der Vereinsgeschichte das Double holen. Ich glaube nicht, dass sie sich das nehmen lassen. Dafür ist die Mannschaft einfach zu stark, zu gefestigt. Und ich finde auch, so hatte ich das Gefühl, als ich sie beobachtet habe, wie sie zusammen feiern nach dieser Meisterschaft. Da habe ich Gänsehaut gehabt. Das war echt, also ich war ja vor Ort und ich habe echt die ersten 5 bis 10 Minuten, wir haben echt lange auf auf Gespräche gewartet. Und ich stand da wirklich und habe nur beobachtet, wie die feiern und das wirklich genossen und hatte Gänsehaut, weil ich mir gedacht habe, ey, das ist ein Team. Ja, was eine geile Mannschaft. Und ich glaube, dass sie das Donnerstag gewinnen werden und dass sie sich dieses Double nicht nehmen lassen. Wobei ich aber auch echt den Hut ziehe vor Werder Bremen, vor einer wirklich großartigen Saison, die sie gespielt haben. Die stehen verdient da in diesem Finale am Donnerstag und sie werden es den Bayern definitiv nicht einfach machen.
Also alles gemacht für möglicherweise eine große Überraschung, aber auf jeden Fall für ein riesengroßes, aufregendes Spiel, einen tollen Tag. Ich freue mich mega darauf. Liebe Camila, ganz, ganz lieben Dank dir für deine Zeit und für die Einblicke zum Spiel, zu den Bayern eben, aber auch zu den Wolfsburgerinnen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Mir auch. Vielen Dank. War gerne dabei.
Schön. Mach's gut. Ciao.
Danke, ciao.
Weil wir da am Ende gerade nochmal auch über dieses World 7 Series gesprochen haben und da auch so Sachen wie Baller League, Icon League, whatever aufgekommen sind, finde ich eine ganz interessante Sache. Ich bin da, ne, habt ihr ja auch gehört, relativ skeptisch gegenüber, aber ich bin da total offen, irgendwie meine Meinung ändern zu lassen. Und ich finde, dass da Camila auf jeden Fall interessante Punkte mit angebracht hat. Also gerade, wie gesagt, für Spielerinnen, die nicht so viel Spielzeit in der Saison bekommen, ist das natürlich eine wahnsinnige Möglichkeit. Also ja, bin ich mal gespannt. Das Turnier wird auf jeden Fall bei der Zone übertragen, tatsächlich sogar kostenlos, wenn ich das richtig gesehen habe. Also da können wir uns auch Ende Mai nochmal gut was geben, um die dann gar nicht mehr so lange Zeit zur Europameisterschaft überbrücken zu können.
Das war der Spieltag.
Der 20. Spieltag ist es gewesen und es ist der Meisterinnen-Spieltag gewesen. Wir haben schon drüber gesprochen, die Münchnerinnen haben es geschafft, den 3. Titel in Folge geholt. Völlig absurd mit diesem 3:1 gegen Freiburg. Die Freiburgerinnen da also diesmal nicht Partycrasherinnen gespielt. Im Hinspiel in Freiburg war das übrigens das letzte Spiel gewesen, bei dem die Bayern Punkte gelassen haben. Das ist ziemlich irre. Also die haben seit November oder was es dann gewesen ist, nur gewonnen. Also alles andere als Meisterinschaft wäre da dann wohl auch ein Joke gewesen. Für Freiburg ist das die erste Niederlage seit 6 Spielen gewesen. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass Freiburg da auch so eine Serie inne hatte. Wir wissen jetzt auch schon, dass es durch ist. Potsdam ist abgestiegen. Wir verabschieden uns also ein weiteres Mal von Turbine. Die haben nämlich 1:3 gegen Leverkusen gewonnen und jetzt auch wirklich das letzte bisschen rechnerische Möglichkeit auf den Klassenerhalt verspielt. Der 2. Abstieg in der Vereinsgeschichte, und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen. Dr. Carsten Ritter-Lang, der Präsident von Turbine Potsdam, der hatte gesagt, beim ersten Abstieg hat man noch irgendwie ganz gut gewirtschaftet und dadurch war der direkte Wiederaufstieg gar nicht mal so kompliziert sozusagen zu wirtschaften. Dieses Mal könnte das anders aussehen. Also bittere Nachrichten für die Potsdamerinnen da sowieso schon. Aber ich meine, ja, wenn wir ganz ehrlich sind, das war absehbar eigentlich von Beginn der Saison an. Jetzt bei dem Spiel gegen Leverkusen war auch noch mega bitter, eine frühe gelb-rote Karte, Foul-Elfmeter mit dabei gewesen, alles so ein bisschen unglücklich und schmeichelhaft, wenn man es mal freundlich ausdrückt. Viktoria Schwalm hat in der letzten Minute noch den Ehrentreffer gemacht, aber dit war dit. Potsdam macht's gut. Mal wieder ziemlich heartbreaking. Auf der anderen Seite wissen wir jetzt auch schon, wer stattdessen spielen wird in der kommenden Saison. Die nächste Saison wird die Bundesliga ja aufgestockt, also keine 12 Teams mehr, sondern 14. Und deswegen ist es eben so, dass nur ein Team absteigt und dafür 3 Teams aufsteigen. Letzte Woche hatten wir ja schon den Fall, dass Nürnberg den Aufstieg fix gemacht hat. Und jetzt in dieser Woche hat auch der erste FC Union Berlin es geschafft. Glückwunsch an dieser Stelle, richtig, richtig cool. Ich als Berlin-Brandenburgerin freue mich da auch ganz schön drüber, auch wenn ich eigentlich Hertha-nah aufgewachsen bin. Aber nun denn, 6:1 gegen Borussia Mönchengladbach, das hat, das ist eine Ansage, sagen wir mal so. Und auch die ZuschauerInnenzahlen, 14.740 Leute waren da zu Gast im Stadion an der Alten Försterei. Das ist ja nicht nur völlig irre, sondern auch noch ein neuer Rekord für die zweite Bundesliga. Also Union Berlin ist da zum Rekordebrechen. Da werden wir bestimmt in der ersten Liga dann auch einiges sehen und da werden die Zahlen bestimmt noch mal ein bisschen mehr steigen. Ist auch tatsächlich das erste Mal nach 15 Jahren, dass es wieder Bundesliga-Fußball in Berlin gibt. Total krass. Neben Union eben hat es bisher auch nur 2 andere Vereine gegeben, die Bundesliga gespielt haben aus Berlin. Tennis Borussia ist es gewesen. Die waren auch die letzten jetzt vor 15 Jahren. 2003 sind sie mit dabei gewesen und 91 bis 97 auch. Und außerdem 1990, 91 in dieser Saison, ist der erste FC Neukölln auch mit dabei gewesen. Finde ich total cool. Irgendwie auch so ein Stadtteil sozusagen mit dabei. Also Union, der erst 3. Berliner Verein in der Bundesliga. Damit ordnet sich eben das Bild für die Bundesliga und wir wissen, es ist nur noch ein Platz frei für ein Zweitligateam. Die große Frage ist, wer kommt denn danach, nach eben Nürnberg und Union? Sieht gerade nach dem HSV oder nach Meppen aus, außer der SC Sand mausert sich dann doch noch auch nach oben, weil, naja, Meppen und der HSV, die liefern sich so ein bisschen ein Schneckenrennen gerade. Der HSV hat unentschieden gegen Ingolstadt gespielt und Meppen hat gegen Nürnberg verloren. Gut, Nürnberg als Meisterin, die sind schon durch, ist auf jeden Fall in der Platz 1 nochmal eine andere Nummer. Das Restprogramm sieht aber auch nicht wahnsinnig viel einfacher aus. Der HSV spielt eben auch noch gegen Nürnberg, gegen Freiburgs Zweite, gut, die sind Vorletzte, und am letzten Spieltag eben gegen Meppen. Könnte also sein, dass das so das große Ding wird. Meppen spielt vorher gegen Bochum, die sind siebte, und die Zweitvertretung von der SGE, die sind sechste, also ein bisschen einfacher vielleicht, könnte hinauslaufen auf dieses krasse Endspiel zwischen dem HSV und Meppen. Außer, wie gesagt, der SC Sand klettert noch ein bisschen nach oben, weil wenn der HSV und Meppen Punkte lassen, dann hat Sand ganz gute Möglichkeiten, da hochzukommen. Die haben nämlich ein ziemlich einfaches Restprogramm, auf dem Papier natürlich immer nur. Die spielen nämlich gegen Weinberg, Andernach und Freiburgs Zweitvertretung. Und das sind alles die Plätze 11 bis 13, also 11, 12 und 13. Und 13 sind halt die vorletzten der SC Freiburg, die Zweitvertretung von denen eben. Also, spannende Geschichte da. Ich glaube zwar schon, dass es zwischen HSV und Meppen entschieden wird, aber ich fände es irgendwie auch cool, wenn jetzt so der SC Sand nochmal um die Ecke kommt. Sehr, sehr spannend das Ganze. Wir haben aber auch natürlich noch restliche Spiele in der ersten Bundesliga zu besprechen. Und zwar ist da so das relativ deutliche Ergebnisse gewesen, bis auf ein Spiel. Leipzig zum Beispiel hat sehr deutlich gegen Essen verloren, 0-3. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das ist jetzt die zweite Niederlage in Folge für Leipzig und schon das fünfte Spiel ohne Sieg in Folge. Da ist also so ein bisschen, weiß nicht, ob da die Luft raus ist, man weiß es nicht. Die SGS will sich auf jeden Fall offenbar noch ganz gut verabschieden von Trainer Markus Högner, der ja nach Dortmund geht. Glückwunsch da an der Stelle. Werder hat auch 3-0 gewonnen gegen Carl Zeiss Jena, spielen sich gut ein für das Pokalfinale mit ihrem zweiten Sieg in Folge. Jenas kleine Siegesserie ist damit allerdings gerissen. Die hatten ja zwei Spiele in Folge zuvor gewonnen und sogar dreimal ungeschlagen gewesen. Aber Werder macht diese Träume kaputt. Auch Eintracht Frankfurt macht Träume kaputt vom 1. FC Köln. Wobei der 1. FC Köln, die haben sich einen Traum ja schon erfüllt. Dadurch, dass Turbine nämlich abgestiegen ist, ist Köln jetzt auch fix, also hat den Klassenhalt auch fix. Obwohl sie eben Vorletzte sind, auch nur 8 Punkte haben in der Saison und jetzt eben am Wochenende 0-4 gegen Eintracht Frankfurt verloren haben. Köln ist damit auch seit Dezember ohne Sieg. Also das ist auch schon eine ganz schön lange Zeit. Damals gegen Potsdam gewonnen, ist auch der einzige Sieg der Saison bisher. Seitdem hatten sie noch an anderen Stationen Punkte geholt, Wolfsburg, Leverkusen und Essen. Weswegen ich ja gesagt hatte, maybe geht da ja gegen Frankfurt was. Aber ist nicht so gewesen. An Frankfurt ist kein Vorbeikommen. Souverän machen die das. Bei Wolfsburg gegen Hoffenheim ist das Ganze ein bisschen enger gewesen. Bisschen dolle enger, würde ich mal sagen. Hoffenheim hat ja einen wirklichen Lauf, 3 Spiele in Folge gewonnen mit einem Torverhältnis von 17-3. War krass. Aber sie haben eben bisher noch nie mehr als 3 Spiele in Folge gewonnen in dieser Saison und damit ist es auch geblieben, obwohl es lange anders ausgesehen hat. Es hat nämlich lange 0-0 gestanden und die Hoffenheimerinnen sind dann sogar in Führung gegangen. Darauf hat es aber recht schnell eine Antwort gegeben von Wolfsburg. Und dann, in der letzten Minute, Jule Brandt, absolute Matchwinnerin, dann das 2-1 gemacht für Wolfsburg. Wolfsburg verteidigt also Platz 2. Das ist wichtig, wenn es um die Champions League geht, denn Platz 1 und 2 qualifizieren sich ja direkt. Platz 3, auf dem Frankfurt aktuell steht, muss nochmal zum Qualifikationsturnier. Also wäre da auf jeden Fall schon hilfreich, wenn man den zweiten Platz kriegt und da direkt mit dabei ist. Leverkusen hat mit 4 Punkten Rückstand auf Frankfurt rechnerisch auch noch eine Chance auf die Qualifikation zur Qualifikation der Champions League sozusagen. Bin ich also mal gespannt. 2 Spieltage haben wir ja noch offen, ob da noch was geht oder ob Frankfurt immer in den dritten Platz in Sack und Pack steckt.
Und sonst so?
Was auch noch mit zum Spieltag gehört, was wir natürlich auch noch mitnehmen müssen, ist das Champions League Halbfinale, beziehungsweise sind die Champions League Halbfinals, das sind ja mehrere. Da haben jetzt am Wochenende auch die Rückspiele stattgefunden und es hatte ja erst so recht deutlich ausgesehen. Barcelona hatte im Hinspiel gegen Chelsea 4-1 gewonnen und Lyon gegen Arsenal in London 2-1 gewonnen. Da haben wir schon so gedacht, könnte schon so eine Vorentscheidung sein. Bei Barcelona und Chelsea ist es das auch gewesen. Barca hat einfach noch einmal 4-1 gewonnen. Diesmal eben auch bei Chelsea. Ganz witzig da an der Stelle. Bei den letzten 4 Spielen, die beiden gegeneinander gemacht haben, Barcelona und Chelsea, ist jedes Mal Aitana Bonmati Player of the Match gewesen. Also jetzt eben auch bei dem nächsten 4-1. Barcelona damit also fix im Finale. Und die zweiten Finalteilnehmerinnen sind so ein bisschen Überraschung, weil ich damit nicht mehr gerechnet hätte, aber Arsenal hat das Ding gedreht. Lyon 2-1 in London eben, hat man schon gedacht, auswärts, auch wenn auswärts zur Regel nicht mehr zählt, aber auswärts 2-1 gewinnen ist schon krass und Arsenal hat sich gedacht, das können wir auch und wir machen es nochmal doller. Die haben nämlich, genau wie Barcelona, auch 4-1 gewonnen. Also Glückwunsch an der Stelle, das Finale steht also fest, das Champions League Finale in Lissabon am 24. Mai, dann um 18 Uhr zwischen Arsenal FC und dem FC Barcelona. Weil wir es gerade eben auch mit Camila im Gespräch hatten, dieses World Sevens Turnier, das fällt nicht direkt zusammen, aber sehr nah aufeinander. Das World Sevens Turnier ist nämlich genau davor, die Tage, drei Tage vorher oder was, 21., 22. und 23. Mai und am 24. dann eben das Champions League Finale. Da habt ihr also richtig schön viel internationalen Fußball zu gucken. Keinen internationalen Fußball, aber ein Riesenhighlight hat es am Wochenende auch in der Westfalenliga gegeben. Revierderby mit Rekordkulisse. Der BVB gegen Schalke 04, das vorerst letzte Revierderby und auch das erste, da eins der beiden Teams ja aufsteigen wird. Aktuell sieht es nach Dortmund aus, die jetzt mit 4 Punkten vor Schalke stehen, haben da noch 3 Punkte mit dazu gewonnen, weil sie nämlich gewonnen haben gegen Schalke. 2:1 in der 88. Minute ist dieser zweite Treffer gefallen, also fast so eng wie bei Wolfsburg gegen Hoffenheim. Annika Enderle, ehemalige Essenerinnen, die ja gerade zum 1. Januar hingewechselt ist nach Dortmund und da ihren alten Trainer dann auch bald sehen wird, Markus Högner, die hat es 2:1 gemacht, den Siegtreffer. Vorher ist Schalke sogar noch in Führung gegangen durch Edina Habibovic. Ausgleich hat es dann 3 Minuten später gegeben durch Dana Marquardt, ehemalige Hamburgerin, HSV-Spielerin, die ebenfalls seit Januar gerade erst neu dabei ist bei Dortmund. Ja, und ich habe es ja gesagt, Rekordkulisse ist es gewesen, 10.000 Zuschauende im Stadion Rote Erde. Die TrainerInnen-Geschichten reißen nicht ab. Jetzt gerade eben wirklich, während ich aufgenommen habe, ist die Nachricht reingeploppt, dass Stefan Lerch beim VfL Wolfsburg übernehmen soll. Das wurde ja auch schon so ein bisschen gemunkelt, ne? War ein relativ bekannter Name, der darum gegeistert ist. Stefan Lerch, ehemals Trainer bei Hoffenheim gewesen, dann sportlicher Leiter, hat jetzt gesagt, dass er diesen Posten abgeben würde und tatsächlich wieder auf eine Bank, Trainerbank zurückkehren wollte. Und ja, ist ganz funny, weil er nämlich auch der Vorgänger von Tommy Stroth gewesen ist und jetzt sozusagen sein Nachfolger wird, beziehungsweise ja eigentlich Nachfolger von Sabrina Eckhoff, die interimsweise übernommen hat bis zum Ende der Saison. Also der VfL Wolfsburg hat einen neuen Trainer gefunden, wird also offenbar mit Stefan Lerch in die kommende Saison gehen. Damit sind nur noch die Posten beim FC Bayern München und beim SC Freiburg offen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auch ein Zweitligist und möglicherweise kommender Erstligist hat die Trainerinnenposition neu besetzt. Der HSV hat eine Nachfolgerin für Marvin Bolz gefunden. Und zwar ist das Lies Brancao, eine 43-jährige Brasilianerin, die selbst als aktive Fußballerin unterwegs gewesen ist bis 2014 und seitdem eben Trainerin ist. Mit dem SK St. Pölten hat sie 7 österreichische Meisterin-Titel geholt, 7-mal den Pokal gewonnen und 3-mal an der Champions League teilgenommen, na, wenn das mal kein Erfolg ist. Die Co-Trainer Erin Shen und Torwarttrainer Sascha Kirschstein, die bleiben weiter mit dabei beim HSV, also an der Seite von Brancao. Fun Fact zu Brancao, die ist ja Brasilianerin und ist da in Novo Hamburgo geboren worden. Na, wenn dit mal nicht passt mit dem Hamburger SV dann. Wie immer hier das kleine Transfersegment, bei dem in der vergangenen Woche wieder gehörig was abgegangen ist. Riesengroßes Fragezeichen bei mir im Kopf, oder nicht Fragezeichen, sondern völlige Überraschung, nachdem ich gerade aufgenommen hatte letzte Woche. Marina Hegering wechselt zum 1. FC Köln. Wie krass ist das bitte? Aktuell noch bei den aktuell zweitplatzierten Wölfinnen unter Vertrag, bei denen sie ja eigentlich schon vergangene Saison nicht mehr hätte spielen, sondern hinter den Kulissen sozusagen eingearbeitet werden soll. Dann hat sie ja gesagt, sie macht noch ein Jahr länger und jetzt wechselt sie zum 1. FC Köln, die auf dem vorletzten Platz stehen. Und seit Jahren sagen, sie wollen weiter oben mitmischen, aber eigentlich immer gegen um den Klassenerhalt kämpfen. Finde ich mega interessant. Marina Hegering, ihr solltet sie alle kennen, falls nicht. Absolute Legende, sowohl im Vereinsfußball, sie war bei Leverkusen, Essen, Bayern, Wolfsburg jetzt eben. Absolute DFB-Legende aber auch. Gerade erst ihre Karriere, ihre Nationalteam-Karriere beendet. Total krass, dass sie nach Köln wechselt. Den gleichen Weg geht übrigens auch die Ersatzverhüterin Lisa Schmitz, ebenfalls von Wolfsburg nach Köln. Wolfsburg auf der anderen Seite verpflichtet Janu Lewels von Leverkusen. Haben wir ja auch schon drüber kurz gesprochen mit Camila. Es geht wild ab und wild hin und her bei den Wölfinnen. Sagt mir doch wirklich mal gerne, was ihr von diesem Transfer von Marina Hegering haltet. @frauen.fußball.podcast, die Adresse. Da könnt ihr mir auch gerne eure Gedanken zu dem nächsten Transfer sagen, den ich sehr, sehr krass finde. Auch Ereleta Mehmeti wechselt von Hoffenheim nach Frankfurt. Richtig, richtig starker Transfer für die SG. Ich glaube, Mehmeti passt perfekt da rein in dieses Frankfurter Spiel. Für Hoffenheim mega bitter, so eine krasse Spielerin zu verlieren. Weiß dann auch nicht ganz, was so zum Beispiel mit Nasedina Cerci passiert, die ja besonders gut mit Mehmeti zusammengearbeitet hat. Ja, ich bin super gespannt, wie Mehmeti da so in Frankfurt ankommen wird. Sie auch zusammen möglicherweise zusammen im Zusammenspiel mit Laura Freigang dann auch zu sehen. Super spannend. Ereleta Mehmeti übrigens auch schon mal zu Gast gewesen hier. Checkt die Folge aus. Ich packe sie in die Shownotes, wie alle anderen News hier auch. Was Internationales haben wir auch noch mit dabei. Und zwar verlässt die deutsche Nationalspielerin Sarah Debritz ihren Verein Olympique Lyon zum Saisonende. Wo es für sie hingehen wird, ist auch noch nicht ganz klar. Thema international, die Brücke nehmen wir doch mal direkt mit und schauen in die USA. Da hat die NWSL nämlich die Gründung einer zweiten Liga offiziell beantragt. 2026 soll diese Division 2 starten, wenn der Antrag denn auch durchgeht. Und es ist sowas wie ja eine Nachwuchsliga, könnte man sagen. Also 8 Teams sollen da aktuell dann mit dabei sein und sind eben Zweitvertretungen der Erstliga-Clubs. Es soll eine nachhaltige Struktur zur Förderung von Spielerinnen, SchiedsrichterInnen und TrainerInnen ermöglichen. Sie spielen dann auch in den Stadien der Erstliga-Teams in einer klassischen Hin- und Rückrunde und Playoffs dann mit den besten 4 Teams. Bis 2029 sollen dann alle NWSL-Teams ein eigenes Team für diese Division 2 haben. Zurück nach Deutschland zum DFB. Der DFB verdoppelt nämlich die Prämie für die Europameisterschaft im Vergleich zur EM 2022. Damals in England hätte es bei einem Sieg 60.000 Euro gegeben für jede Spielerin. Jetzt soll jeder Einzelne 120.000 Euro bekommen, sollten sie gewinnen. Das folgt der Entwicklung beim Preisgeld. Die FIFA hat es ja auch deutlich gesteigert, auch deutlich mehr als verdoppelt. In diesem Jahr, bei diesem Turnier 2025 in der Schweiz, gibt die FIFA 41 Millionen Euro aus. Maximal können die Turniersieger, wenn sie auch alle ihre 3 Gruppenspiele gewinnen, insgesamt 5,1 Millionen Euro bekommen. Davon würden dann im Falle des DFB 2,76 Millionen Euro an die Spielerinnen jeweils gehen.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Am Wochenende der 21. Spieltag der Bundesliga der Frauen mit ein paar interessanten Spielen, was da das Rennen um die Champions League angeht. Leverkusen und Wolfsburg betteln sich sozusagen aus der Ferne am Samstag. Leverkusen gegen Leipzig, Wolfsburg gegen Turbine. Könnten also relativ deutliche Geschichten da werden. Am Sonntag schaltet sich die Eintracht Frankfurt mit dazu, die gegen Hoffenheim spielen. Wenn Frankfurt den Rhythmus der letzten Spiele weitergeht, dann müsste hier eine Niederlage anstehen. Die haben nämlich immer im Wechsel gewonnen, verloren, gewonnen, verloren und jetzt ja gegen Köln gewonnen und dann müssten sie jetzt gegen Hoffenheim eigentlich verlieren. Das könnte aber eine sehr enge Partie werden. Hoffenheim hat sich auch gegen Wolfsburg sehr stark angestellt. Sonntagabend außerdem noch Werder gegen Köln. Die Werderanerinnen könnten möglicherweise die Kölnerinnen da mitgenommen haben direkt aus Köln, denn da sind sie ja am Donnerstag zu Gast. Nämlich, ja, ich sag's jetzt einfach direkt, wir haben zwar Montagabend auch noch Jena gegen Bayern und Freitag Essen gegen Freiburg, aber hallo Leute, wir haben das Pokalfinale vor der Nase. Am Donnerstag, den 1. Mai um 16 Uhr ist es soweit. Werder gegen Bremen, wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Werder gegen Bayern. Offiziell ist die Ausschreibung, glaube ich, sogar FC Bayern München gegen Werder Bremen. Also Bayern sozusagen das Heimteam. Es ist so krass. Ich freue mich total. Wir haben natürlich diese ganz glasklare Aufteilung. Bayern als frisch gekürte Meisterinnen. Absolutes Star-Team, die natürlich die absoluten Favoritinnen sind. Und dann daneben Werder, die Underdogs in der Liga. Ja, auch eine krasse Saison gespielt, aber eben immer noch im Mittelfeld. Und das erste Mal überhaupt im Finale mit dabei. Wie gesagt, die Bayern auf der anderen Seite, die können das Double holen. Zum allerersten Mal in der Geschichte, da sind sie natürlich auch noch mal hungriger, denke ich mal, als wenn es das 37. Mal wäre. Sie können 2 Titel in weniger als einer Woche gewinnen, mit ihrem 2. Pokalsieg überhaupt tatsächlich erst. 2012 hatten sie einmal gewonnen, aber ansonsten auch noch gar nicht. Also könnten, ja wirklich, es wird auf jeden Fall historisch, was soll ich sagen? Ich finde es auch ganz süß, irgendwie, was Thomas Horsch gesagt hat, der Werder-Coach, noch Werder-Coach, der natürlich seinen Abschied von Bremen da krönen könnte. Er hat gesagt, so überhaupt nicht irgendwie beschönigt oder irgendwas, sondern gesagt, so, na klar, wir haben keine Chance und die wollen wir aber nutzen. Und das finde ich irgendwie eine ganz coole Herangehensweise. Ihr wisst, ich halte es sehr, sehr stark mit Bremen. Ich gehe aber auch genauso ran, also klar, es ist relativ eindeutig, Camilla hat es ja auch gesagt, als ob die Bayern sich das daneben werden. Aber aus der Warte her ist es so ein bisschen, ja, Werder kann irgendwie nur gewinnen. Also selbst wenn der da verlieren sollte, es wird eine geile Sache. Natürlich auch für Michelle Ulbrich eine ganz krasse Geschichte. Michelle Ulbrich ja im Winter von Werder ausgeliehen worden an die Bayern. Ulbrich, Rekordspielerin bei Werder. Ja, ihr hört es mir vielleicht an. Ich freue mich total darauf. Das wird toll. 1. Mai also in Köln, Anpfiff 16 Uhr. Ab 9.15 Uhr gibt es da schon ein Juniorinnen-Turnier vor dem Müngersdorfer Stadion. Ab 11.11 Uhr dann richtig Programm mit vielen Ständen, einer Bühne und so weiter und so fort. Und wer den 1. Mai wirklich den 1. Mai revolutionär feiern will und unterwegs ist, ja, habe ich einen kleinen Tipp für euch, denn ich finde es total cool. Die Sportschau bietet auch einen Audio-Stream an. Die ARD überträgt ja live im Fernsehen, genauso wie Sky. Aber es gibt eben auch einen Audio-Stream, was viel zu wenig der Fall ist im Fußball der Frauen. Ich bin ein Riesenfan davon. Ich habe jetzt gerade am Wochenende auch wieder mit meiner besten Freundin in Berlin schön in der Sonne gelegen und irgendwie die Konferenz der Männer dann gehört. Und ich hätte so gefeiert, wenn das eben auch für die Frauen möglich ist. Aber nun denn, so ist es. Wir freuen uns alle sehr auf diesen Donnerstag. Apropos Pokalfinale übrigens, das bleibt bis 2030 in Köln. Der Vertrag ist da verlängert worden. Aber ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid auch zahlreich da. Und wir sehen uns dann alle und hören uns in der nächsten Woche dann wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ganz, ganz lieben Dank nochmal an Camila Benchop für ihre Zeit und die interessanten Einblicke und auch nochmal Perspektivwechsel, die ich da auch einnehmen konnte. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich merke gerade wirklich, wie mein Herz sehr klopft. Ich freue mich so auf den Donnerstag und wir besprechen das dann alles und eben den 21. Spieltag in der nächsten Woche wieder hier beim Frauenfußball-Podcast. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.